Hallo bei Trending Topics. Die Federal Reserve schickt Schockwellen um den Globus mit ihrer angekündigten Zinswende und hat bei Bitcoin, Ethereum und vielen Tech-Aktien eine Abwärtsspirale ausgelöst. Wie geht es nun weiter im Krypto-Business? Das diskutiere ich heute mit Alexander Waltingrohr, dem Mitgründer und CEO des Wiener Krypto-Startups Coinpanion. Denn den haben wir hier schon mehrmals zu Gast gehabt und ihn als ausgesprochenen Experten fürs Krypto-Business kennengelernt. Hallo Alex, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Jakob, freut mich.
Ja, schön, dass du bei uns bist, auch in diesen turbulenten Zeiten. Auch du verfolgst das, glaube ich, hautnah mit, was sich da an den Kryptomärkten tut. Erzähl mal kurz aus deiner Sicht, was ist da passiert? Warum purzeln denn die Preise derzeit so dramatisch?
Ja, naja, also ich glaube, das haben wir jetzt generell auf alle risikobehafteten Assets gesehen. Du hast in der Einleitung ja kurz gesagt, auch Tech-Aktien hat es mitgerissen. Generell sieht man einfach, dass jetzt alle Assets, die risikobehafteter sind, nach unten drosseln. Oder nach unten gegangen sind. Heute ist ein bisschen wieder stabilisiert. Aber grundsätzlich ist einfach diese ganze Unsicherheit gerade im Markt super zu spüren. Und das trifft natürlich immer die risikoreichen Assets. Einerseits haben wir Krise in der Ukraine, weiß man nicht, wie es da weitergeht. Zinspolitik unsicher, werden die Zinsen jetzt erhöht? Wie viel werden sie erhöht? Was hat das für Einwirkungen bei der Inflation? Und es ist ja natürlich so, dass vor allem Assets, die halt sehr risikobehaftet sind, meistens eigentlich ein Investment sind, um höhere Renditen rauszuholen. Und wenn jetzt die Zinsen höher sein könnten oder halt, sagen wir so, ist es mal angeplant, dass die höher werden und dass einfach sichere Assets höhere Renditen geben, ist die Bereitschaft, in risikoreiche Assets einzugehen, kleiner. Und ich glaube auch grundsätzlich, wenn man es jetzt vor allem im Kryptomarkt anschaut, es ist ein super emotionaler Markt, der einfach nur sehr leicht mit relativ kleinen Geldmengen zu bewegen ist. Und ich glaube, das ist da einfach passiert, dass es einen Abverkauf gegeben und es ist nur eine so Spirale reingegangen, die halt durch Fear und Doubt halt ausgelöst wurde und dadurch einfach, dass die Preise nach unten gegangen sind. Jetzt haben wir gesehen, gestern und heute hat es ein bisschen stabilisiert, jetzt hat sich mal der Boden gefunden, wirkt zumindest so kurzfristig, aber ich glaube, das ist ganz ein normales Geschehen und eigentlich auch nicht ganz unerwartet, wenn man sich anschaut, wie es in den letzten Monaten rasant nach oben gegangen ist, überall, eigentlich alle risikoreichen Assetklassen, dann ist auch recht normal, dass man wieder relativ schnell nach unten geht. Aber tendenziell, wir sind jetzt ungefähr vom Niveau ein bisschen über Sommer 2021. Also muss man auch sagen, es ist jetzt noch nicht so dramatisch, wie es vielerlei gezeichnet wird.
Das würde mich auch interessieren, wie dramatisch ist es wirklich? Man hat ja, wenn man schon ein paar Jahre die Kryptowelt mitverfolgt, ja schon viel größere Preisstürze gesehen. Wie würdest du das jetzt einordnen?
Das ist eigentlich ganz witzig. Ich bin ja, glaube ich, 2015 so das erste Mal richtig in Bitcoin reingekommen und habe natürlich dann den Boom 2017 voll mitgemacht. Und 2017, wenn es dann nach unten gegangen ist, dann muss ich auch ganz offen sagen, da hat es mich richtig nervös gemacht. Also einfach, ich habe life-changing Money in den ganzen Markt gehabt, habe im Prinzip noch nicht so viel davon verstanden. Und dann hat es mich dann auch erwischt, ich habe Panic Sold und eigentlich einen schlechten Ausstieg bei vielen Assets gemacht. Mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt wirklich sehr long-term investiere, also ich bin ja recht klassisch unterwegs, ich habe einen Sparplan, kaufe eigentlich unsere Baskets und investiere hin und wieder mal ein bisschen was in ein bisschen risikoreicheren Assets, weil es mich interessiert. Aber grundsätzlich bin ich tiefenentspannt, weil ich habe es ja eh nicht vor, heute oder morgen zu verkaufen, sondern ich sehe das als langzeitiges Investment. Und ich sehe, mir kommt auch vor, immer wenn ich so mit Menschen spreche, das ist auch recht interessant, wie stark so die Emotionen mitspielen. Vor allem, wenn man noch nicht so einen Crash miterlebt hat. Wenn man es einmal gesehen hat, dann kommt man vor, okay, passt, dann ist es nicht mehr so ein Big Deal. Aber jetzt vor allem die ganzen Neuanleger im Kryptomarkt, die jetzt das erste Mal so ein bisschen einen stärkeren Rückgang miterlebt haben, die werden natürlich nervös. Und ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, auch ein bisschen so hinterfragen, warum bin ich da jetzt reingegangen? Ist es wirklich dieses FOMO gewesen, okay, boah, das geht durch die Decke und ich muss jetzt schnell Geld machen? Oder ist es wirklich ein Investment gewesen? Und wenn man es als Investment sieht, dann müsste man das eigentlich ein bisschen als eine Buy-Opportunity sehen. Oder eigentlich meiner Meinung nach, oder das ist immer so Personal Opinion, einfach auf den Sparplan weiterlaufen lassen und dann abwarten, ist ja gut, das ist ein günstiger Durchschnittspreis. Ja, das so kurz gesagt, mich lässt recht kalt. Ich kann es aber verstehen, dass es natürlich emotional bedingt, vor allem für Neueinsteiger, schon mal ein kurzer Schock ist. Auch recht viel bei Tech-Aktien. Ich glaube einfach 2020, 2021, so ein richtiger Anstrom an Neuinvestoren im Markt, das sehen wir ja auch auf sehr vielen Statistiken, die sind das alle nicht gewöhnt. Und ich glaube, der Markt ist aktuell auch besonders emotional, also in allen Zeiten. Also besonders emotional nach oben, aber auch besonders emotional nach unten. Fakt ist, die fundamentalen Faktoren für Crypto schauen super aus. Es ist extrem viel Venture-Geld reingeflossen. Man sieht extrem viel Development und Entwickler-Power, was in den ganzen Space reingegangen ist. Und vor allem mit NFTs auch und DeFi, also wirklich so zwei riesen Killer-Applikationen, die auf Krypto aufbauen, die jetzt Marktakzeptanz annehmen, sieht man eigentlich, dass fundamental der Markt in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, jetzt sind die Preise ein bisschen dekoppelt, ist auch immer so ein bisschen ein frühes Investment, wo wir uns gerade befinden. Aber grundsätzlich würde ich mir jetzt nicht zu nervös drüber machen.
Das ist natürlich eine große Frage. Soll man quasi dem Ratschlag vieler auf Twitter, auch der El Salvadorianische Präsident Nayib Bukele hat auch getwittert, glaube ich, beide Tipp, ist jetzt der Moment, quasi so diesen niedrigeren Preis zu kaufen, oder sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, um zu schauen, wo sich der Boden dann wirklich stabilisiert?
Ich vertraue da einer ganz klassischen Aussage, und die heißt, time in the market beats time in the market. Also niemand weiß jetzt, vor allem, also ganz kurzfristig gesehen, es weiß niemand, ob der Markt nach unten geht oder seitwärts geht. Das weiß niemand. Also es könnte jetzt der Bottom sein, es könnte noch tiefer runtergehen, es könnte morgen auch wieder richtig nach oben schießen. Deswegen, ich glaube, das hängt ein bisschen von der Risikobereitschaft ab. Ich sage nicht, dass es immer falsch ist, ein bisschen Bauchgefühl Trades zu machen, auch vor allem ein bisschen Spaßfaktor dahinter. Aber grundsätzlich, ich glaube, für den Großteil der Anleger ist der Sparplan. Und sie können ja auch jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, den Sparplan zu erhöhen, vor allem, wenn du es langfristig siehst. Wenn du sagst, okay, ich bleibe eh langfristig im Markt, dann ist es eine gute Möglichkeit, jetzt günstiger ein bisschen den Durchschnittspreis auszugleichen, den man vielleicht zuvor teurer gekauft hat. Aber man geht auch sicher nicht falsch, wenn man sagt, ich kaufe einfach monatlich weiterhin und das passt. Würde ich jetzt sagen, oh, das ist die Mega-Opportunity, kauft jetzt den Dip, ihr werdet reich, das ist falsch, weil who knows, es könnte auch gut wieder mal eine Zeit auch nach unten gehen, und ist 2 Jahre nach unten. Und vielleicht ist das dann eben Geld, was man eigentlich nicht investieren sollte.
Wie reagieren da eigentlich eure Kundinnen, Anlegerinnen, die investieren bei euch in Körbe von Kryptoassets? Ist da jetzt auch Panik ausgebrochen oder sind das eher die Coolen?
Das war eigentlich recht interessant. Wir sehen eigentlich eher ein Outflow von Kapital, wenn es sehr rasant nach oben geht. Also wenn es sehr schnell nach oben geht, sehen wir sehr viel Gewinnmitnahmen. Was wir jetzt erlebt haben, ist, dass die meisten Anleger eigentlich relativ stillstehen. Also da passiert jetzt nicht so viel, fast keiner, also klar, ein paar Zahlen natürlich gehen aus dem Portfolio raus, aber die meisten lassen die Strategie einfach weiterlaufen. Was recht interessant ist, was wir jetzt nicht so sehen, ist so Mega-Dip-Buyers, also Leute, die jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt voll in den Dip rein, sondern wir sehen tendenziell kleinere Investitionen, wenn sie in den Markt reingehen. Also man sieht schon ein bisschen eine kleinere Vorsicht in den Ganzen. Also die Durchschnittsinvestment jetzt so bei diese Durchschnittseinstieg-Investments in unsere Portfolio-Strategien sind ein bisschen kleiner. Vor allem in diesen eben unsicheren Zeiten. Was jetzt ja nicht unbedingt verkehrt sein muss, aber so sehen wir halt das Verhalten aktuell unserer Kunden. So eher stillstehend und wenn neue Investments, eher kleinere neue Investments.
Okay. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie es weitergeht. Zukunftsvorhersagen sind natürlich extrem schwierig, aber es gibt manche, die sagen, könnte sein, dass jetzt ein neuer, zweiter Kryptowinter kommt. Gibt es aus deiner Sicht Gründe dafür oder vielleicht auch dagegen, die für oder gegen so einen neuen zweiten Kryptowinter sprechen?
Naja, also ich glaube, wenn wir in einen Kryptowinter gehen, ist es ja vor allem wirklich emotional getrieben, weil wie schon vorhin gesagt, fundamental hat es eigentlich noch nie so gut ausschaut im Kryptomarkt. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, was 2017 war, wenn dieser erste Boom war und wo wir dort fundamental gestanden sind mit den Applications im Kryptomarkt, haben wir halt immer Bitcoin gehabt. Ich glaube, Bitcoin ist wirklich ein Kryptoasset für sich. Meiner Meinung nach immer dieses digitale Gold. Aber der richtig spannende Bereich persönlich für mich ist dieses ganze Space Web 3, Smart Contracts, also diese ganzen Themen. Und was wir damals hatten, ich finde es zwar ein cooles Konzept, aber das war das einzige wirkliche Use Case, waren ICOs. Also wir haben halt diesen Initial Coin Offerings gehabt, wo man für Unternehmen sozusagen alternative Investmentformen umgesetzt hat, um zukünftige Dienstleistungen über die Plattform zum Beispiel anzubieten, über einen Token. Und es wurde halt sehr, sehr missbraucht in der Richtung, dass halt eben auf diesen FOMO aufgesprungen wurde und eigentlich relativ wenig Use Case dahinter war. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich schon in einer ganz anderen Phase von diesem ganzen Kryptomarkt, weil die damals angefangen haben zu bauen, die sind jetzt auf einer ganz anderen Stufe. Wir haben jetzt ja wirklich schon Applications, die auch genutzt werden. Ich finde Solera ein super Beispiel. Ist auf NFTs aufgebaut, aber alles auf Blockchain, decentralized. Ist so ein, wie heißt das, Fantasy-Football-System. Und da sehen wir eigentlich recht viel in diese Entwicklung gehen. Und auch DeFi finde ich einen mega Use Case, der auch schon Anwendungscases gefunden hat und auch wirklich genutzt wird. Und NFTs gehen auch in die richtige Richtung. Also für mich hat NFTs nochmal ein Riesenthema aufgerissen, was für Krypto, glaube ich, die Killer-Application werden könnte und ich glaube auch so richtig tiefgreifend in all unser Leben reingehen wird. Aber wir sind auf einem ganz anderen Level. Und ich finde jetzt eben einfach fundamental, Application-Adoption-mäßig, wird es immer mehr. Also wenn man das alles verfolgt, was da jetzt gerade gebaut wird, welche riesen Unternehmen da auch in diesen Space reingehen, ist es ein ganz anderes Stadium, als was wir 2017 gehabt haben, wo Kryptowinter auch gewissermaßen gerechtfertigt war. Ich würde sagen, jetzt spricht eigentlich alles dafür, dass Adoption weitergeht und dass auch da die Preise noch mitziehen werden. Also ich würde kurzfristig ist es immer schwierig zu sagen, weil auf ein, zwei, drei Jahressicht kann der Markt auch einfach komplett emotional reagieren und es gibt eigentlich keinen Grund, warum es nach unten geht. Aber ich glaube, so der Long-Term-Trend ist eigentlich bullish.
Mhm. Lass uns gleich über NFTs, über Non-Fungible Tokens sprechen. Ist ja in den letzten Monaten ein ganz, ganz großer Hype gewesen. Da sind ja offenbar Milliardensummen unterwegs, wenn es da um diese NFTs geht. Sind die jetzt auch vom von diesem Krypto-Crash betroffen oder haben sich die irgendwie verselbstständigt losgelöst vom restlichen Markt?
Das ist eigentlich super spannend. Das schauen wir uns bei Coinpenny natürlich ganz genau an, auch weil wir vorhaben, Produkte in die Richtung zu releasen oder dazu vielleicht später. Es ist jetzt natürlich so, bei NFTs hast du jetzt nicht so eine riesen Datenlage. Der Markt ist erst seit kurzem hat erst seit kurzem eine gewisse Größe erreicht. Je nachdem, welche Datenquelle man glaubt, sind zwischen 40 und 60 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist eigentlich noch wirklich sehr, sehr klein. Und deshalb kommen, also Volumen auch, sind auch nur ein paar Milliarden. Also der ganze Space wirkt von außen extrem groß, weil halt so viel News und Companies sagen wie Facebook, Instagram, wir werden da eine Applikation draus bauen, Twitter geht da rein, Microsoft mit Activision Blizzard haben NFTs auch schon positiv zugesprochen. Also es ist sehr viel so Hype in die Richtung, okay, da kommt jetzt sehr viel, aber der Markt ist eigentlich noch nicht auf dem Stadium. Und jetzt nochmal ganz kurz im Kryptomarkt zu NFT-Markt. Es wirkt tatsächlich aktuell, dass der NFT-Markt sich unabhängig vom Kryptomarkt entwickelt. Einfach aufgrund dessen, dass die Preise auf den NFT, bei den größeren NFT-Collections eigentlich ständig steigen. Also es geht immer mehr Geld in den Markt rein und die Preise steigen auch. Wenn du es einfach ein bisschen längeren Trend, ich sage jetzt mal so eine Woche anschaust, kurzfristig werden es natürlich immer von den Kryptopreisen mit runtergerissen. Sagen wir, Ethereum geht jetzt nach unten auf 1000 US-Dollar. Auf den größten Plattformen wie OpenSea ist das alles in Krypto bepriced, weshalb sich das dann kurzfristig auswirkt. Aber eigentlich auf Dollar-Ebene steigt das Ganze immer. Und das finde ich auch sehr spannend. Ich verstehe auch teilweise, warum sie es entkoppelt. Viel vom Kryptomarkt, zum Beispiel Bitcoin, hat ja eigentlich null mit dem NFT-Space zu tun. Und sehr viele andere Projekte haben auch relativ wenig mit dem NFT-Space zu tun. Das ist sehr viel dieser Smart-Contract-Plattforms, jetzt so wie Ethereum, Solana, die profitieren jetzt eigentlich sehr stark von Space. Aber die sind halt dann trotzdem wieder im Kryptomarkt und werden halt dann auch durch die Dynamik dort mitgerissen. Aber sonst würde ich sagen, auf NFT, da sind wir jetzt schon auf einem sehr bullischen Trend gerade.
Mhm, ja. Im NFT-Space seid ihr ja quasi indirekt unterwegs. Ihr habt da ein eigenes Produkt rund um NFTs, Metaverse gebaut. Und jetzt hast du gerade gesagt, NFTs interessieren auch für weitere Produkte. Kannst du da schon Einblicke geben?
Ja, also ich kann einen ganz groben Einblick geben. Was wir dieses Jahr sicher arbeiten werden, ist auch Produkte, um real NFTs zu releasen. Das heißt, es wird so eine Art NFT-Fund geben, wo man sich dann an Anteile von den besten NFTs-Collections, die halt von uns wieder kuriert werden, sichern kann. Und zukünftig mit der Entwicklung des Spaces wollen wir auch immer tiefer reingehen und auch nischenspezifische NFT-Produkte anbieten. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, Gaming-Items, dass man sich an Gaming-Items und dadurch an dieser Gaming-NFT-Szene beteiligt. Digitale Kunst, Musik, da geht jetzt ja eigentlich wirklich sehr viel rund. Der Space wächst. Vor allem in digitaler Kunst hat so den ersten großen Schritt gemacht mit diesen Bored Apes, CryptoPunks. Frage, ob es jetzt ein Cultural Item ist oder Kunst. Aber das war halt so der erste Durchbruch von NFTs. Und ich sehe jetzt halt vor allem, dass die Industrie in Richtung Usability und Use Cases davon geht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, in dieser Kombination mit Metaverse, dass eben unser Leben einfach so digital wird. Das Digital Ownership, dieses Web3-Konzept, an das glaube ich sehr, sehr stark. Und ich sehe es auch einfach in meiner Generation und die jünger sind, dass es eigentlich schon Faktum ist. Und NFTs bieten eigentlich einen super Layer, auch über Kunst hinaus, weil es einfach digitale Güter eben darstellen lässt und transferable wird und auch sehr viel Macht dann den Content Creators gibt. Und ich glaube, so haben diese ganze Content Space ist eigentlich so diese Killer Application für NFTs, weil was ist so? Es wird immer mehr Content kreiert, die Creator Economy ist real, wir konsumieren immer mehr Content. Nun ist es aber so, dass die meisten Content Creator sehr viel ihres Contents nicht wirklich monetarisieren können oder durch eigentlich Third-Party-Plattformen limitiert sind. Und zum Beispiel Musiker sind eigentlich super von Record-Labels abhängig, von Spotify und so weiter und so fort. So richtige Crowdfunding-Methoden oder so, das Recht an Musik einfach transferierbar machen, hat es jetzt noch nicht wirklich gegeben. NFTs ist eigentlich eine super Application dafür. Auch sehe ich da sehr viel Potenzial in Richtung Interoperability zwischen verschiedenen Plattformen. So vor allem bei Gaming-Items. Ubisoft hat da was angekündigt in Richtung NFTs in deren Spieluniversum. Ein bisschen kritisch betrachtet, weil ja, Ubisoft hat nicht den besten Ruf. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Szene in die Richtung gehen wird, dass jetzt Gaming-Items tokenisieren werden, dass sie dann auch teilweise in verschiedenen Spielen verwendet werden können mit anderen Use Cases, dass sie dann auch so einen Value kriegen, wie zum Beispiel ein Fußball, der von Cristiano Ronaldo geschossen wurde und ein Spiel verwendet worden ist, dass man einfach sieht, wer das verwendet hat und auch nochmal eine Stufe hinaus. Also ich sehe da sehr viel mit dieser Kombination von Metaverse, Digital Life, dass NFTs einfach ein super Layer dafür bieten, um einfach diese Transferability in einen Standard zu setzen und auch wirklich Ownership und Uniqueness in diesem Space abzubilden. Was aber ganz sicher ist, wir sind super, super, super early bei NFTs und meiner Meinung nach auch ein bisschen in bisschen gefährlichen Hype-Phase. Es ist jetzt gerade dieser Punkt, oder ich habe das Gefühl, es entwickelt sich gerade in diese Richtung. Okay, Leute kommen jetzt drauf, NFTs machen sehr viel Sinn und das wird die Zukunft sein und wir werden uns im Metaverse bewegen und wir haben digital Ownership. Es ist jetzt dieses Bewusstsein geschafft worden und deswegen geht auch sehr viel Geld und sehr viel Kapital in so Projekte, die meiner Meinung nach einfach noch sehr wenig Sinn machen und einfach total überpreist sind. Und ich glaube, es wird in diese Schiene gehen, okay, wir sind gerade in dieser Phase, wo es sagt, okay, wow, da kommt was, wow, FOMO, in sehr vielen Bereichen. Und dann wird es mal irgendwann ein bisschen ein Erwachen geben und sagen, okay, eigentlich sind wir noch nicht da. Weil es auch dieses Metaverse ist jetzt ja 2021 ja super präsent geworden, aber das ist ja nicht etwas, was nächstes Jahr passieren wird, dass es einen super realistic Space gibt. Es geht sehr viel Entwicklung in die Richtung. Ich glaube, Gaming macht einen riesen Space davon aus. AI geht in die richtige Richtung. 5G wird ein super wichtiger Bestandteil davon werden. Aber das sind ja alles Innovationen, die jetzt gerade passieren und die auch ihre Zeit brauchen, bis sie zusammenspielen und dass man wirklich einen guten Use Case drum herum hat. Also kurz gefasst, ich sehe NFTs als eine super Innovation, die auch kommen wird, aber die ist noch sehr early und ich würde den meisten Leuten jetzt persönlich davon abraten, irgendwas zu kaufen, was sie nicht verstehen. Wenn sie irgendwie Indexprodukte so finden, super, okay, dann kann man sich partizipieren, aber ist natürlich risikoreicher als nur Krypto jetzt. Also nochmal eine Stufe risikoreicher.
Das führt mich zu meiner nächsten Frage, und zwar, für wie massentauglich hältst du NFTs? Denn was man ja jetzt sieht, ist auf der einen Seite sehr tech-affine Leute, krypto-affine Leute, die fangen was mit NFTs an, und dann gibt es auf der anderen Seite sehr publikumswirksam Rapper, wohlhabende Leute, Paris Hilton, die sich da öffentlichkeitswirksam NFTs kaufen, so wie sie sich früher vielleicht teure Uhren oder Autos gekauft haben. Ist das wirklich noch was für die breite Masse oder ist das schon ein bisschen abgehoben? Mhm.
Naja, okay, also ich glaube jetzt vor allem so, wenn wir Rapper oder Paris Hilton da nehmen, genau diesen spezifischen Case, dann ist es halt natürlich ein bisschen Hype und Luxusgoods. Aber das ist immer dieses Prestige-Ausgedrücke, was man halt auch bei Luxury Cars hat, Watches, Clothing, also Kleidung, die einfach Tausende von Euros kosten, die eigentlich praktisch eigentlich keinen Wert haben, außer sie Prestige ausdrücken. Jetzt aber zur Frage, das ist ein bisschen diese Szene, wo ich glaube, okay, das ist jetzt noch nicht ganz das, warum NFTs eigentlich so eine Killer-Application sind. Jetzt zu der Frage, sind sie massentauglich? Ich glaube, grundsätzlich ist die Technologie auf jeden Fall massentauglich, im aktuellen Stadium halt noch nicht. Wenn man sich jetzt anschaut, OpenSea, größte NFT-Handelsplattform, brauchst MetaMask-Wallet, es ist auch nicht so leicht, Euros einzuzahlen, es geht alles über Krypto. Das ist für den Otto-Normalverbraucher noch eine Stufe zu abstrakt. Aber was sicher passieren wird, es werden die Technologien und die Interfaces dafür entwickelt. Du brauchst ja nur die Benutzeroberflächen und das ganze Blockchain-Thema-Dingi, das passiert ja dann im Hintergrund. Und ich sehe halt sehr stark, wenn jetzt im Twitter schon in die Richtung geht, Instagram, Facebook, dass die dann eigentlich user-friendly Applications bauen, wo das Ganze im Hintergrund passiert. Und das Hintergrund ist halt diese dezentrale Datenbank, wo eben gefestigt wird, wer besitzt was und wie sind die Abläufe. Aber es wird halt diesen Interface-Layer geben und der ist halt noch ein bisschen in der Zukunft. Der wird gerade entwickelt, sehr viele Startups sind dran, sehr viele große Unternehmen sind dran. Das kommt aber noch. Und so wie ich mir das jetzt vorstelle, oder was ich eigentlich wirklich sehr stark glaube, ist, dass NFTs oder Krypto-Tokens, das sind ja nicht immer NFTs, schon in jeden Lebensbereich von uns gehen werden. Von alles, was Culture angeht, in diesem Metaverse, wird irgendwie mit einem NFT dargestellt. Ich glaube sehr stark an dieses Konzept von diesem Web3, dass ich dieses eine dezentrale Wallet habe, was im Prinzip meine digitale Repräsentation ist, wo ich meinen Zugangsschlüssel habe, meine digitale Kleidung in dem Sinn, also mein Avatar, mein digitales Ich, und mich mit Web2-Applikationen sozusagen verbinde, zum Beispiel ein Facebook-Ökosystem, ein Twitter-Ökosystem, ein Amazon-Ökosystem, ein Blizzard-Ökosystem und die sich dann wiederum verbinden mit meinen uniken Items, die ich in diesem digitalen Universum besitze, die von ihnen unabhängig sind. So wie im echten Leben auch ein bisschen. Ich glaube, dass diese Replikation von, was haben wir in echt, dass Sachen unique sind, passiert jetzt gerade ins Digitale. Nur, wie ganz am Anfang schon gesagt, es ist super, super early. Und ich glaube, man muss seine Expectations noch ein bisschen zügeln, weil es wird nicht morgen sein.
Es gibt ja aber natürlich schon viele Millionen Menschen da draußen, die das, was du gerade beschrieben hast, ja in einer gewissen Art und Weise ja schon gewöhnt sind. Und zwar natürlich Leute, die große Multiplayer-Games zocken, sei es Roblox, sei es Minecraft und andere Titel. Und jetzt hat, und du hast es vorher schon angesprochen, Microsoft Activision Blizzard gekauft. 70 Milliarden Dollar, ein unglaublich großer Betrag. Wie stufst du das ein? Ist das vielleicht quasi der Move, der dieses Metaverse, was jetzt so ein Schlagwort ist, so wirklich in den Mainstream hineinbringen wird?
Also ich glaube ganz, ganz stark, dass Gaming die erste Killer-Application für NFTs werden wird. Also für diese Non-Fungible Tokens. Wie du schon richtig angesprochen hast, Gamers sind es ja eigentlich gewohnt, mit solchen Items umzugehen. In Fortnite, wir haben Skins, Items und so weiter und so fort. Das gibt es in jedem Spiel mittlerweile. Und Gamers ist es ja auch kein abstraktes Konstrukt, digitale Sachen zu besitzen, seinen Avatar zu haben, sich auch über seinen Avatar irgendwie eine Persönlichkeit auszudrücken und innerhalb dieses Games, wo sie halt spielen, virtuellen Realities, auch ihre eigenen Community zu bilden, ihren eigenen Austausch haben, ihre eigenen Gedanken zu haben. Also eigentlich schon eben dieses ganze digitale Leben. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eben Microsoft jetzt eben auch erkannt hat und damit einen sehr starken Schritt in die Richtung gehen will. Also wie gesagt, ich glaube, das ist schon eine Killer-Application für NFTs. Die Frage ist halt immer ein bisschen Frage, was ist jetzt Metaverse? Da gibt es ja eigentlich keine richtige Definition. Jetzt ist Richtung VR, okay, ich bin jetzt wirklich 360 Grad in einem digitalen Spektrum drin, glaube ich, dass sehr viel Tech von Games verwendet wird. Einfach so, wie die Virtual Realities gerendert werden, also das Ganze auf Multirealism, was jetzt weitergeht, dann ja, also ich kann mir sehr vorstellen, dass Gaming eigentlich so der richtige Einstieg vom Mainstream sein wird. Vor allem, man schaut sich an, die Generation der Digital Natives, die wird immer älter, ich bin ja auch schon mit Gaming aufgewachsen, du wahrscheinlich auch, das fließt ja immer weiter nach vorne, das geht in Leading Positions rein, das ganze Thema ist gang und gäbe, ich meine, man sieht es ja bei E-Sports ist ein mega riesiger wachsender Markt, Gaming ein mega riesen wachsender Markt, Netflix will auch ins Gaming, was ich auch schon ganz einfach gesagt habe, der größte Konkurrenz von ihnen ist Gaming. Und da wollen sie halt rein und ich finde das einfach ganz ein logischer Schritt, dass es in die Richtung geht. Also kann man super gut vorstellen, dass es so weitergeht.
Und muss man das Ganze aber nicht auch ein bisschen kritisch betrachten, denn wenn jetzt Microsoft, Meta, Facebook, Twitter, Netflix in diesen Bereich reingehen, das sind ja alles sehr zentrale quasi Monopolisten in ihren jeweiligen Bereichen und diese Web-Free-Welt, die kommt ja eigentlich genau aus dem Gegenteil heraus, aus dieser Dezentralität, treffen da eigentlich zwei eigentlich unvereinbare Konzepte aufeinander?
Ich habe es ja kurz davor schon mal angesprochen. Also ich glaube eher, dass es in die Richtung sein wird, wir werden einen Web3-Base-Layer haben, wo einfach eben, weil eigentlich, wo geht das Ganze aus? Es geht von den Menschen aus, von den Content-Creatern. Im Prinzip ist es immer Content. Und wenn sich Content-Creator dafür entscheiden, diese Route zu gehen eines dezentralen Tokens und das dann mit denen zu kombinieren, ist es ja eigentlich super fein. Und das ist eigentlich das Paradies. Wir haben zwar Microsoft, Facebook, Twitter, die ihre Applikationen, ihre eigenen Metaverses bauen, aber ich glaube, du wirst eben diesen Layer haben, der dezentral ist, mit dem du dich connectest. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es wäre schon sehr gefährlich, wenn es jetzt in die Richtung gehen würde, dass ein Player das im Prinzip ganz an sich reißt und völlig sich von diesen dezentralen Krypto-Gedanken abwendet. Glücklicherweise hat Microsoft und auch Facebook bzw. Meta schon offen bekannt, dass sie NFTs als einen Teil dieses ganzen Ökosystems sehen. Und ich glaube, das ist dann sehr gut vereinbar, weil es wird immer diese zentralen Web2-Player geben, die gewisse Teile dieses Ökosystems bauen. Aber es ist halt ein Teil und ich glaube eben vor allem Krypto wird diese Interconnection zwischen vielen sein. So sehe ich das genau.
Okay, spannender Ausblick. Wäre wünschenswert natürlich, wenn es wirklich so kommt. Noch eine abschließende Frage zu Coinpanion selbst. Ich habe auf eurer Webseite entdeckt, dass man da offenbar in CO2-neutrale Portfolios investieren kann. Im Sinne der Nachhaltigkeit eine gute Sache. Kannst du uns ganz kurz erklären, wie funktioniert das eigentlich? Denn Bitcoin, Ethereum, die haben ja durch Proof of Work natürlich den schlechten Ruf, dass sie sehr viel Strom verbrauchen und dementsprechend auch viel CO2 erzeugen. Wie schafft ihr diese Portfolios CO2-neutral zu machen?
Ja, also es ist natürlich schon, ich glaube generell die Kryptoszene mit deren Stromverbrauch, vor allem in den zwei größten Projekten Bitcoin und Ethereum, ist ein bisschen ein kritisches Thema. Wir wissen, dass Ethereum zu Proof of Stake geht und wir sehen auch, dass die meisten Technologien Richtung Proof of Stake gehen. Also es geht in die richtige Richtung. Aber was wir aktuell noch sehen, ist ganz einfach, der Stromverbrauch ist recht hoch. Was wir jetzt bei Companion gemacht haben, ist, wir haben dadurch, dass wir recht viele Analysesysteme haben, auch einfach die Kryptowährungen zu bewerten und dadurch eben die Blockchain auch scannen, haben wir einfach mal so als ein Hackathon-Projekt innerhalb der Company versucht zu estimaten, naja, wie viel wird da jetzt wirklich CO2 bzw. Energie verbraucht und dadurch unmittelbar CO2 produziert, aufgrund unserer Portfolios. Und diesen Wert haben, das war eben wie gesagt ein kurzzeitiges Projekt innerhalb der Company, diesen Wert haben wir berechnet, abgeschätzt, ihn dann nochmal verdoppelt und unterstützen jetzt Projekte, die einfach versuchen, CO2-Ausgleich zu betreiben. So eben, genau, also Windkraftförderungen, Solarenergieförderungen. Im Prinzip wird eben über die Fees, die wir generieren, wird ein Teil sozusagen allokiert, um diese Projekte zu fördern, um den Energieverbrauch, der halt unvermeidlich ist innerhalb der Kryptoszene und innerhalb unseres Systems, auszugleichen.
Okay, das heißt, wer bei euch investiert, investiert indirekt einen kleinen Teil auch in nachhaltige Projekte unterm Strich.
Genau, genau. Auf der Webseite, glaube ich, müsste auch ein Link sein. Kann man sich genau anschauen, wo man rein investieren, wie viel CO2 ausgeglichen wird, mit wem wir das machen. Genau, und das ist halt, ja, das ist einfach Teil davon. Also es ist nicht, dass der Kunde dafür was zahlt, sondern das geht einfach von unserem Gewinn weg.
Alles klar. Alex, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, super gern. Bis zum nächsten Mal.
Ja, das war Alexander Waltingrohr, der Mitgründer und CEO des Wiener Krypto-Startups CoinPenium, im Gespräch über den Crypto-Crash, über NFTs und über nachhaltige Crypto-Investments. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.